da soll noch einer sagen, Jesus lebt nicht, oder? Wenn wir ihm so in dieser Zeit des Gebets und des Lobpreises begegnen, was will man da noch dagegen sagen? Und das ist die Erfahrung, die über 2 Milliarden Christen auf der ganzen Welt machen. Sie sagen, wir haben eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Und das ist die Freude, ja, die einfach sich am Ostersonntag auch richtig bahnbrechen soll, weil Jesus auferstanden ist, den Sieg errungen hat, dürfen wir ihn eben auch erleben, weil er lebt. Erleben wir ihn in unserem Leben. Wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn suchen im Lobpreis, wenn wir Bibel lesen, im Gebet, aber auch im Alltag, wenn wir unser Leben in seine Hände legen, dann erleben wir Jesus. Das ist großartig. Diese Freude darüber, dass der Auferstandene selbst an unserer Seite ist, mit all dem, was dazugehört, mit all dem, was das Wort, was die Bibel über ihn sagt, das ist ein Grund zur Freude, das ist unglaublich. Und nicht nur für dieses Leben, sondern auch für die Ewigkeit, für alles, was danach passiert, heute, für alle Zeit, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Und Jesus möchte, dass unser Herz von diesem Sieg und dieser Freude und diesem Frieden, der auch daraus hervorgeht, total erfüllt ist. Das sollen wir in die Fülle kommen, unabhängig von Herausforderungen und Umständen. Halleluja. Jesus hat gesiegt. Er hat den Tod besiegt. Wir haben das heute Morgen auch in der Begrüßung gehört. Ja. Er hat triumphiert und er war tot und ist lebendig. Und das ist der ultimative, sichtbare Ausdruck für diesen Triumph über den Tod und Teufel, seine Auferstehung. Dass er auferstanden ist aus den Toten und das erlebt. Das ist der ultimative Beweis. Und dass wir Jesus erleben, das ist für uns der Beweis. Ja? Er ist ein erlebbarer Gott, er ist bei uns. Und manchmal ist es nicht ganz so leicht, weil die Freude und diese Atmosphäre, die wir hier erleben, die wird manchmal bedeckt, ja, von Dingen, die geschehen in unserem Alltag. Oder von Ängsten und Sorgen, die uns bedrücken. Und auch die Jünger hatten das nicht leicht. Nachdem Jesus gekreuzigt wurde, da war Krisenmodus angesagt im Herzen der Jünger. Da war noch nichts mit Freude und da war noch erst recht nichts mit Frieden. Da war Krisenmodus im Herzen der Jünger. Aber wir sehen, dass Jesus seine Jünger wie die Schäfchen wieder einsammelt und die Herzen neu aufrichtet, dass er ihnen begegnet und die Herzen wiederherstellt. Mann, waren die Jünger enttäuscht. Was waren die aber enttäuscht und hoffnungslos und jammervoll. Man kann sich reinversetzen, ja. Sie haben es in diesem Moment einfach nicht geblickt. Was hat denn das, was soll denn daraus jetzt noch werden, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und im Grab liegt? Was soll denn jetzt werden mit uns? Was soll denn werden mit dieser Bewegung, die hier losging? Ja, mit dem Glauben, der aufgestanden ist, mit den Zeichen und Wundern, die passiert sind, mit dieser Dynamik, die durch Jesus, durch Israel gegangen ist. Was soll denn werden und was soll aus uns werden, aus den Jüngern? Und sie waren also wirklich, wirklich am Boden zerstört. Am Ostersonntag gingen einige aus diesem erweiterten Jüngerkreis, ja, also die Apostel, die ja jetzt nur noch zu 11 waren, und da gab es einen erweiterten Jüngerkreis von Männern und Frauen, die Jesus gefolgt sind. Die waren alle noch in Jerusalem. Und einige von den Frauen, sie gingen zum Grab am Ostersonntag. Und was sie dort fanden, war, dass der Grabstein weggerollt war und das Grab leer. Und sie hatten kaum Zeit, sich darüber zu wundern, was da passiert ist. Da haben sie auch schon eine Erscheinung gehabt von 2 Engeln, die ihnen begegnet sind. Und die Engel fangen an, zu ihnen zu sprechen in Lukas 24, 5. Als sie aber, die Frauen, von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Erinnert euch daran, was er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie erinnerten sich an seine Worte. Und der Engel, ja, er sagt es, Jesus ist auferstanden. Und Jesus hat euch das eigentlich gesagt, dass es so kommen würde. Dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Er hat es euch gesagt. So die Frauen, sie rennen zu den Aposteln und Jüngern. Und sie berichten das, was sie erlebt haben. Aber die Apostel, meine Güte, diese Männer des Herrn, was waren die doch enttäuscht und hoffnungslos und jammervoll. Und sie konnten dieser Botschaft nicht glauben. Sie konnten dem keinen Glauben schenken. Gott sendet schon einen Engel, lässt diese Botschaft über die Frauen übermitteln und verweist auch noch auf etwas, was Jesus selber gesagt hat. Auf die eigenen Worte von Jesus. Aber auch da konnten die Apostel nicht mit. Haben gesagt, es ist leeres Geschwätz. Und es hat überhaupt nichts genützt. Meine Güte, was für eine Hoffnungslosigkeit. Wir haben am Freitag gehört, dass am Kreuz, diese Zeit, ja, wo Jesus gekreuzigt wurde, dass das die ultimative Manifestation der Finsternis war. Was da abging, ja. Und die Jünger, die haben richtig etwas davon mitbekommen. Die waren also wirklich, die hat es wirklich weggefegt. Nun passiert Folgendes. Zwei aus diesem erweiterten Jüngerkreis, also nicht welche von den Aposteln, sie verlassen Jerusalem. Ja, in dieser Haltung der Enttäuschung gehen sie vermutlich zurück nach Hause, in einen Ort, der heißt Emmaus. Und auf diesem Weg begegnet Jesus den Jüngern und sammelt seine verlorenen Schafe, die abhauen, wieder ein. Und das ist, was Jesus auch mit uns macht. Immer dann, wenn wir am Zweifeln sind, immer dann, wenn wir auch in unserem Leben mal wieder durch große und kleine Krisen gehen und niedergeschlagen sind und der Glaube, der vielleicht vorher noch so groß war, plötzlich so klein mit Hut ist, dann sammelt Jesus uns wieder ein. Und wir wollen uns diesen Text einmal etwas genauer anschauen und lesen und Dinge davon ableiten, wie Jesus eben auch mit uns umgeht. Ja? Und das ist ein etwas längerer Text, ich gebe es zu. Aber es ist auch ein spannender Text und, wie ich finde, also mit etwas Humor. Also er ist auch witzig. So, ich möchte uns den Text lesen. Lukas 24, 13. Seid ihr bereit? Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, das sind ungefähr 11 Kilometer. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Geheimen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Eine aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, na das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die Hohepriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten. Sie sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen alle Schriften, das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschien. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt war am Brechen des Brotes. Was für eine Geschichte. Und wie verrückt ist diese Geschichte. Jesus begegnet diesen zwei enttäuschten Jüngern und gibt sich nicht zu erkennen. Hier heißt es, ihre Augen werden gehalten. Nun, was auch immer das heißt, sie haben ihn nicht erkannt. Und Jesus lässt es so. Jesus lässt es so. Und stellt auch noch Fragen an die Jünger. Was ist denn passiert? Ja? Was redet ihr denn? Und was ist denn hier eigentlich passiert? Und lässt sich von den Jüngern erklären, was er selber am allerbesten weiß. Was sehen wir hier? Wir sehen hier zwei, die gemeinsam auf einem Weg unterwegs sind und ihre gemeinsame Krise verarbeiten. Das ist eigentlich schon mal was Gutes. Weil es ist nicht gut, wenn man in einer Krise ist, alleine zu sein und sich zu isolieren. Ich möchte uns einen Weisheitsspruch vorlesen aus Prediger 4, Vers 12. Zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. So, wir sehen hier zwei Jünger, die sich gegenseitig stärken und sich gegenseitig erzählen und erzählen, was dort passiert ist. Aber wir sehen eben Jesus, der als dritter Part dazukommt. Und hier, wie im Vers 12, diese dreifache Schnur bildet. Hier heißt es, eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Wenn Jesus aber als Partei in unser Leben kommt und wir durch Höhen und Tiefen, durch Krisenzeiten mit Jesus gehen, dann wird das zu einer Schnur, in der Gott drinne steckt. Eine Schnur, die hält. Ein Bund, der für alle Zeit ein ewiger Bund ist und wo sein Sieg drinne steckt, wo seine Hilfe drinne ist. Eine Schnur, die nicht zerreißt. Nur menschlich allein kommen wir nicht weit. Auch der beste Freund und die beste Freundin kann uns in Krisenzeiten nicht so weit helfen. Wir brauchen Jesus in unserer Mitte und er soll dieser Part sein in der dreifachen Schnur, der hält, der tragfähig ist, der auch durch Krisenzeiten, durch Nöte hindurchträgt aller Art. So lasst uns in unseren Herausforderungen immer Jesus mit reinnehmen. Nicht nur menschlich rühren alleine, sondern mit Jesus unterwegs sein. So, das wussten die Jünger in dem Moment noch nicht, aber das ist das, was sie erlebt haben. Das ist das, was Jesus mit ihnen macht. Trägt sie durch. Diese Schnur hält. Diese Schnur trägt. So, sie fangen an zu erzählen und reden. Und auch das ist an sich eine gute Sache. Jesus hört zu. Jesus ist ein geduldiger Gott. Und es ist für uns so wichtig, dass wir wissen, wir können mit allem, was wir haben, mit allen Schwächen auch, die wir haben und überall, wo wir gefallen sind und Sünde und wo wir Fehler gemacht haben und wo wir nicht den Glauben haben, den wir vielleicht haben sollten und mit den Zweifeln, wo wir sind, wir dürfen all diese Dinge zu Gott bringen und dürfen darüber sprechen, auch mit den Schmerzen, die wir haben, auch Sachen, die passiert sind in der Vergangenheit. Wir dürfen damit zu Gott kommen und es ihm erzählen. Und das ist so gut, wenn wir anfangen, über Dinge zu sprechen vor Gott und unsere Seele, diese Last los wird, ja, wo ein Stein von unserer Seele kommt, wenn wir einfach drüber sprechen. Das ist auch ein Konzept übrigens des Buches der Psalmen. Manchmal fehlen uns die Worte und wir können gar nicht formulieren, was uns da passiert ist, weil wir vielleicht zu tief drinstecken in Trauer oder in Angst oder in Sorge, weil wir vielleicht zu schwach sind. Aber die Psalmen, die haben das so formuliert, dass es die tiefsten Gefühle unseres Herzens ausdrücken kann, die wir nicht können. Und am Ende verweist der Psalm immer auf Gott. Und interessanterweise ist es das Gleiche, was Jesus auch mit den Jüngern macht. Ja, also er hört zu. Sie erzählen von ihrem Herzen. Ja, sie schütten ihr Herz aus. Und dann passiert Folgendes. Jesus macht ein Statement und richtet eben genau diesen Blick wieder auf das, worauf es eigentlich ankommt. Er sagt, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen aus allen Schriften das, was ihn betraf. So er richtet den Blick auf sich selbst, aber macht hier eine Aussage, die ist auch interessant für uns. Er sagt, ihr seid in eurem Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Schrift sagt. Und ich möchte es gar nicht mal so dolle als Vorwurf sehen, aber einfach nur mal als Statement, dass wir manchmal unserem Herzen auch zu träge sind, dass gar nicht Gott das Problem ist und auch nicht andere das Problem sind, sondern dass manchmal unser Herz das Problem ist, das zu träge ist, den Glauben dynamisch zu leben an das Wort, das Jesus uns gegeben hat. Und da gibt es ein physikalisches Gesetz, das habe ich gesehen in der Sendung, musste ich dran denken, das Trägheitsgesetz. Weiß nicht, wer von euch in der Schule das schon mal gehört hat oder wir haben ja auch Physiker hier. Das Trägheitsgesetz, das besagt, dass jeder Körper ist bestrebt, seinen Bewegungszustand beizubehalten. Ich möchte uns das mal veranschaulichen. Kann man das sehen? Vielleicht tausche ich das mal kurz hier. Und tue das in die Mitte. Es passt. Also jeder Körper ist bestrebt, den Zustand seiner Bewegung beizubehalten. Und das ist in unserem Leben im Prinzip genau dasselbe. Und das merkst du immer dann, wenn früh der Wecker klingelt. Oder wenn du gerade Fußball guckst. Und jemand kommt und sagt, kannst du mir Müll rausbringen? Dann merkst du, wie du bestrebt bist, den Zustand beizubehalten, in dem du dich befindest, nämlich den Ruhemodus. Und wenn Jesus aber in unserem Leben sich bewegt, dann ist das nicht vom Vorteil, wenn wir auch in diesem Trägheitsmodus sind, wenn wir im Ruhemodus sind. Weil dann kann es sein, dass wir in so ein Loch fallen, so wie die Jünger das waren. Und wenn ich jetzt das mal so mache, ja, also ich habe jetzt hier eine 2-Euro-Münze draufgelegt und wenn sich Dinge anfangen zu bewegen, dann ist der Euro bestrebt, sich nicht da mitzubewegen mit dem Blatt, sondern der ist bestrebt, den Zustand beizubehalten, in dem er sich befindet, Ruhemodus, und dann fällt er runter. Und das kann in unserem Leben dazu führen, dass wir auch in Löcher fallen. Wenn wir mit Jesus nicht mitkommen, wenn unser Glaube nicht dynamisch genug ist, ja, wenn wir Versorgungsschwierigkeiten haben oder vielleicht Probleme auf der Arbeit und Jesus sagt, richte deinen Blick auf mich. Richte deinen Blick auf mich, ich bin dein Versorger. Deine Hoffnung kommt von mir und nicht von einem Job und nicht von einem Chef und nicht von irgendeinem Kollegen. Und wenn wir da nicht mitkommen oder andere Krisen unseres Lebens, ja, lass es Ängste sein, wo Jesus sagt, ich bin dein Friedefürst. Ich bin der allein, der dir Sicherheit schenkt. Es kann dir kein anderer Sicherheit schenken. Kein Mensch und auch nicht die beste Versicherung auf der ganzen Welt und auch nicht das beste Krankenhaus auf der ganzen Welt gibt dir die Sicherheit, die von mir kommt. Ich bin Gott, ich bin über all diesen Dingen. Wenn wir nicht mitkommen, ja, wir werden Dinge nicht los und wir sind im Krisenmodus, ja, und fallen manchmal in so ein Loch. Aber das ist unser Glück, dass wir auch in dieser Geschichte sehen, wie Jesus nicht möchte, dass wir ins Loch fallen. Wie er nicht möchte, dass wir in die Grube fallen. Ich möchte uns einen Psalm lesen, Psalm 16, Abvers 8. Da heißt es: Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn mein Leben wirst du dem Scheol nicht lassen. Das ist das Totenreich. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. Du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Dieser Psalm ist ein besonderer Psalm. Petrus bei seiner Pfingstpredigt, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, wo Tausende von Menschen sich bekehren und gläubig werden an Jesus Christus. Er sagt in dieser Predigt, Jesus musste von den Toten auferstehen, wegen diesem Psalm. Das ist hier prophetisch geschrieben, dass Jesus nicht in der Grube bleibt, sondern dass er aufersteht, dass er den Weg des Lebens hat und diesen Weg des Lebens zeigt. Und dieses Leben mit allen teilt, die an ihn glauben. Dieser Psalm ist genauso wahr für uns. Jesus schaut auf unser Leben und sagt, ich werde nicht zulassen, ich werde nicht zugeben, dass mein Frommer die Grube sieht. Ich werde das nicht zulassen. Deswegen ging er selbst in die Grube und ist wieder auferstanden. Und das hat diese Ewigkeitsdimension, dass wir in der Ewigkeit bei Jesus sein werden und eben nicht tot sind, sondern dass wir ein ewiges Leben haben. Aber es hat auch die Dimension von großen und kleinen Löchern, in denen wir im Laufe unseres Lebens fallen. Jesus hat kein Interesse daran, dass wir in der Grube bleiben, sondern er möchte unser Herz, er möchte unsere Seele auf eine Art und Weise stärken durch den Glauben, dass der auferstandene Jesus bei uns ist. Dass wir nicht da drinnen bleiben, sondern er holt uns wieder raus. Und das sehen wir auch in diesem Text. Das ist das, was Jesus mit diesen zwei Jüngern macht, die da in ihrer Enttäuschung sind. Und er legt ihnen die Schriften aus. Und später reflektieren sie, brannte nicht unser Herz auf diesem Weg? Jesus teilt ihnen Bibelverse mit und legt es ihnen aus. Da heißt es, er öffnete ihnen die Schriften. Ist das nicht großartig? Er öffnete ihnen die Schriften auf eine Art und Weise, dass ihr träges Herz sich völlig verwandelt hat in ein brennendes Herz. Das ist das, was da passiert ist. Und das ist, was Jesus auch mit uns macht. Und wir müssen Jesus diese Möglichkeit geben, ein Stück Weg mit uns am Tag zu gehen, wo er uns aus unserer Grube wieder rausholt, am besten bevor der Tag überhaupt anfängt. Lasst uns ein Stück Weg mit Jesus gehen und ihm unser Herz ausschütten und zulassen, dass er durch sein Wort zu uns redet, Tag für Tag. Und wenn wir ihn dort einladen als dritte Schnur, dann fängt er an, auf eine Art und Weise zu uns zu sprechen, die unser Herz in Brand versetzt und die Glaube aufsteigen lässt und die Freude wieder in unser Leben bringt, weil wir Jesus sehen, wie er wirklich bei uns ist, als Lebendiger, als Auferstandener, nicht als ein Konzept oder ein Symbol oder irgendetwas, eine tote Religion, sondern ein echter Freund, ein lebendiger Sieger, ein König an unserer Seite, der unser Leben in seine Hand hat. Und das richtet uns auf. Das macht uns stark. Das ist, was Jesus mit uns vorhat. Und auch wenn wir zu schwach sind, sagen, ich kann nicht glauben, aber wir sehen hier in dieser Geschichte, Jesus selbst tritt in Aktion. Die Jünger konnten sich selbst nicht aus der Grube heben, aber Jesus tut es selbst. Er erweist sich in dieser ganzen Geschichte als der gute Hirte, als der perfekte Hirte, der uns in unserer Schwachheit begegnet. Der Hirte geht den verlorenen Schafen nach und er lässt 99 stehen, um das eine verlorene Schaf wieder einzusammeln. Und das tut er hier auch mit den Jüngern. Und dann heißt es im Psalm 23, der Psalm vom guten Hirten, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Ja, er lehrt sie hier. Sie ernähren sich geistlich von dem, wie Jesus ihnen die Schriften auslegt. Und auch das soll unser Alltag sein. Ja, der gute Hirte, er möchte uns nähren. Er möchte uns auf diese grünen Auen führen. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit, von dem Jesus sagt, er wird uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist. Und er wird Jesus verherrlichen, weil er wird von Jesus nehmen und uns mitteilen. So, wir brauchen das, ja. Wir brauchen das, wir den Heiligen Geist einladen und sagen, Heiliger Geist, erkläre du mir. Und da kommt das Feuer des Heiligen Geistes ins Spiel und setzt unser Herz in Brand. Er nimmt von Jesus und teilt es unserem Herzen mit, wie es nichts und niemand anders tun kann. Nun heißt es auch im Psalm 23 über den guten Hirten, ich fürchte mich nicht im Tal des Todesschattens, denn du, Herr, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Diese beiden Jünger hier, sie befanden sich in dieser Manifestation der Finsternis in ihrem Herzen, gewissermaßen im Tal des Todesschattens. Und Jesus begegnet ihnen genau dort mit seinem Stab und seinen Stecken und verteidigt sie gegen jede Zweifel, verteidigt sie gegen jede Angst, gegen jede Enttäuschung. Er tritt dort auf als guter Hirte. Und dann heißt es im Psalm 23, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wie geht's weiter in der Geschichte? Sie laden Jesus zu sich nach Hause ein. Sie öffnen ihre Tür und Jesus teilt ihnen am Tisch das Abendmahl aus. Und in dem Moment erkennen sie Jesus. In dem Moment haben sie eine Begegnung mit Jesus auf so eine besondere Art und Weise, dass ihnen die Herzensaugen aufgehen. Er teilt aus, er bereitet ihnen einen Tisch im Angesicht ihrer Feinde. Und das, was Jesus möchte, so die Jünger hatten ihn ja nicht erkannt mit ihren menschlichen Augen. Aber da war ein Moment, wo sie ihn richtig erkannt haben, und zwar von Herzen. Da war ein Moment der Offenbarung und darauf kommt es an. Jesus möchte die Augen unseres Herzens öffnen. Im Psalm 16 heißt es, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Und welche Augen sind hier gemeint? Ich habe den Herrn stets vor Augen. Das hat nichts mit unseren menschlichen Augen zu tun. Es hat was mit Augen unseres Herzens zu tun. Jesus offenbart sich in unserem Herzen auf eine Art und Weise, dass ich sagen kann, ich sehe Jesus in meinem Herzen klarer, als ich es mit meinen menschlichen Augen jemals könnte. Das Geschenk, das Jesus uns gibt, der Glaube in unserem Herzen, ist größer und wichtiger, als mit den Augen ihn sehen zu können. Und ist es nicht interessant, in dem Moment verschwindet er auch. Wo die Herzensaugen aufgegangen sind, da plötzlich ist er weg. Und es spielte auch für die Jünger überhaupt keine Rolle mehr. Die waren voller Freude, die waren völlig erfüllt. Jesus im Herzen, das Herz brannte. Ja? Und das ist, worauf es ankommt. In 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es, denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Das ist der Glaube, der sieht, der Jesus an unserer Seite sieht. Und da gibt es den Apostel Paulus, ja, das war eines seiner allerwichtigsten Gebete, die er für jede Gemeinde gebetet hat. Hat er gebetet, Gott, erleuchte die Augen der Herzen. Ja, dieses Gebet steht in Epheser 1, 15. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wir sollen das sehen in unseren Herzen, was es bedeutet, dass der auferstandene, lebendige Jesus an unserer Seite ist. Das sollen wir mit unserem Herzen klarkriegen. Und dann heißt es weiter, diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in die Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch dem zukünftigen Zeitalter. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Amen, Amen. Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Und das ist, was Jesus möchte. Er möchte uns die Augen darüber öffnen, was es bedeutet, dass er lebt. Dass er mit uns durchs Leben geht und dass er in seiner Gemeinde lebendig ist. Was das für eine Kraft und Fülle und Macht bedeutet. Und davon sollen unsere Gedanken und davon soll unser Herz geprägt sein. Nicht von den Umständen, sondern von der geistlichen Realität. Und da gibt es etwas, das Babys lernen müssen. Ich habe eine fast 9 Monate alte Tochter. Fast 9 Monate. Und da gibt es einen Entwicklungsschritt, den Babys machen. Der nennt sich Objektpermanenz. Hat mir meine Frau erklärt. Die kann solche Fachvokabeln. Objektpermanenz bedeutet, dass ich verstehe als Baby, dass der Euro, den ich vielleicht jetzt gerade noch vor mir sehe und den mir der Papa dann gleich wegnimmt und dann sehe ich ihn nicht mehr, dass der aber trotzdem noch da ist, obwohl ich den nicht sehe. Das ist Objektpermanenz. Das Ding ist permanent da, auch wenn ich es nicht sehe. Und das hat früher gut geklappt, wenn ich meiner Tochter Dinge weggenommen habe, mit denen sie nicht spielen sollte, dann war sie keine große Schwierigkeit. Aber mittlerweile kann sie Objektpermanenz. Und wenn ich ihr etwas wegnehme, dann ist sie immer noch knatschig. Auch noch nach einer Minute und möchte das Ding vielleicht haben. Sie lernt gerade Objektpermanenz. Und seit die Gemeinde von Jesus, du und ich, wir müssen auch einen Entwicklungsschritt durchmachen. Im geistlichen Sinne. Ich möchte den Auferstehungspermanenz nennen. Denn der auferstandene Jesus ist permanent an unserer Seite. Auch wenn wir den nicht sehen, mit unseren menschlichen Augen, ist er doch da. Und das muss unser Herz begreifen. Das muss unser Herz einfach begreifen. Auferstehungspermanenz. Und Jesus möchte dieses Wunder in unserem Herzen tun. Seht mal, ich habe gesagt, Jesus erweist sich hier als der perfekte Hirte, weil er den Jüngern in ihrer Schwachheit begegnet, was sie alleine nicht können. Und so können wir auch zu Jesus kommen und ihn bitten, dass er dieses Wunder in unserem Herzen tut, weil ich möchte nicht den Rest des Jahres rumrennen in Enttäuschung und immer wieder fallen und immer wieder. Ich meine, es wird passieren, aber ich möchte, dass der Herr mich immer wieder aufrichtet. Ich möchte, dass Jesus immer wieder mich ermutigt, dass ich Auferstehungspermanenz lerne und dass ich lerne, immer besser stehen zu bleiben, immer besser mit dynamischem Glauben ihm zu folgen. Und er selbst tut es. Der gute Hirte selber tritt in den Riss, dass er das mit uns schwachen Schafen schafft, die wir oft verwirrt sind. In Hebräer 13,20 heißt es, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes unseres Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus selbst tut dieses Wunder in uns. Es ist sein Werk, es ist seine Kraft, als guter Hirte. So lasst uns ins Gebet gehen und ihm begegnen. Jesus, wir danken dir für deine Auferstehung. Wir danken dir, dass du permanent an unserer Seite bist. Wir beten, dass du unsere Herzen stärkst und dass du diejenigen unter uns, die durch Enttäuschung und Krisen gehen, herausholst aus der Grube, wie du es versprochen hast, weil du nicht möchtest, nicht zulassen wirst, dass dein Frommer in der Grube bleibt. Dein Wort sagt, du zeigst uns den Weg zum Leben. Und Freude in Fülle ist vor deinem Angesicht und Lieblichkeit in deiner Rechten immer da. Wir beten, dass du unsere Herzensaugen auf dich richtest, dass wir dich sehen und dass die Freude des Himmels in unser Herz fließt heute Morgen und dass die Lieblichkeiten aus deiner Rechte uns erreichen, Herr, und dass du uns wiederherstellst, dass du uns stärkst, auch für den Rest des Jahres, jeden von uns stärkst, mit dir zu gehen, einen dynamischen Glauben an den Tag zu legen, nicht träge Herz permanent zu haben, sondern immer wieder dich zu suchen, uns von dir aufrichten zu lassen. Wir beten auch für regelmäßige Zeiten am Morgen, wo wir dich zu uns sprechen lassen, wo wir ein Stück Weg mit dir gehen, dass du uns die Schriften öffnest, durch die Kraft des Heiligen Geistes, bis unser träges Herz anfängt zu brennen, Herr. Und wir danken dir, das wird geschehen, nicht in unserer Kraft, sondern in deiner Kraft allein, der große Hirte, der aus den Toten auferstanden wird, der selbst in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Amen.